Wenn ich mein Gegenüber nur beschieße, als dumm darstelle und beleidige, wie will ich dann eigentlich zu dem Ziel kommen, dass wir irgendwie gemeinsam miteinander leben und gemeinsam die Probleme lösen, vor denen wir stehen?
Ich meine, wie schaffen wir so eine Akzeptanz? Da ist meine Idee davon eigentlich, dass es auch schon von ganz klein auf anfängt, dass wir eigentlich geschlechtsneutral erzogen werden müssen. Also, dass wir von klein auf nicht mehr mit so stereotypen Rollenbildern aufwachsen.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich mir wünsche, dass meine Tochter halt als starke Persönlichkeit durchs Leben geht und halt den Job machen kann, den sie machen möchte.
Ich glaube, dass es schon auch da sich was verändert, was ich eben gut finde, dass die Menschen selbst eben auswählen können, wo möchte ich überhaupt arbeiten und es ihnen nicht einfach nur ausreicht, bezahlt zu werden für irgendwas, dass das Wertschätzung genug sein soll.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Letzte Folge im Jahr 2023. Und wenn ich es richtig sehe, veröffentlichen wir sogar auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember. Also kann man noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten. Wir allerdings nehmen schon so ein paar Tage vor Weihnachten auf und möchten aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, das Jahr mal Revue passieren zu lassen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer ist eigentlich wir? Ja, ist es eine Politikerin? Ist es irgendwie ein Wirtschaftsboss, Universitätsprofessor oder was auch immer, was ja sonst hier immer so vor dem Mikrofon rumhängt? Nein, diesmal ist es eine wichtigere Person, eine noch wichtigere Person, nämlich die Eva ist heute hier an Bord. Jetzt fragt ihr euch, wer ist Eva? Kann ich euch sagen. Eva ist diejenige, die den Großteil der Arbeit macht an diesem Podcast, der nicht sozusagen mit dem Mikrofon direkt zu tun hat. Ja. Also Mikrofon, das Quatschen mache ich, Michael, der Host, und Eva macht quasi den Rest. Also haben wir uns gedacht, mit wem ließe sich besser über das Jahr 2023 reden als mit Eva. Herzlich willkommen. Schön, dass du mal vor meinem Mikrofon sitzt und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung, Michael. Ganz spannend, jetzt auf jeden Fall mal mit dir im Podcast zu sitzen.
Ja, wollen wir mal loslegen. Vielleicht zum Sendungskonzept sowohl heute als auch insgesamt. 2, 3 Worte. Im Prinzip wollen wir ja mit dem Macht was Podcast dafür sorgen, dass wir einander sozusagen etwas mehr zuhören, auch ein Stück weit gesellschaftlich und ein bisschen mehr miteinander reden. Und wir beide haben uns ja gesagt, wir brechen das heute mal runter sozusagen auf eine Detailebene. Wir beide arbeiten an diesem Projekt, was inhaltlich sehr, sehr spannend ist. Und wir versuchen mal so ein bisschen rauszuarbeiten, wo bist du eigentlich anderer Meinung als meine Gäste? Wo bin ich anderer Meinung vielleicht? Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Gästen? Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können sich auf eine relativ kontroverse Diskussion auch freuen.
Genau. Ja, ich habe zur Vorbereitung auch den Podcast gehört, den du vor 2 Jahren circa aufgenommen hast, weil du da in dieser Folge auch mal ein bisschen persönlicher davon berichtest, wie das mit dem Podcast machen überhaupt so für dich läuft. Und da habe ich mir auch gedacht, ich frage dich mal zu Beginn, ja, was jetzt so die letzten 2 Jahre da passiert ist. Also was hat sich verändert? Fällt es dir inzwischen noch leichter, Gäste zu bekommen für den Podcast? Gehen dir inzwischen langsam die Themen aus? Was ist da dein Blick darauf?
Tatsächlich hat sich in den letzten 2 Jahren durchaus ein bisschen was geändert. Und ich habe gelernt, beziehungsweise habe lernen müssen, dass je breiter das Themenspektrum ist, desto schwerer ist es für die Hörerinnen und Hörer, da sozusagen dabei zu bleiben. Man sagt ja immer so, wenn man eine Business-Idee hat, dann soll man die in so einem Elevator-Pitch darstellen können, das heißt innerhalb von 2, 3 Minuten mal sagen können, worum es geht. Das ist mir in den ersten 1,5, 2 Jahren gar nicht so leicht gefallen im Macht-Was-Podcast, weil ich im Prinzip jeden und jede, die was Interessantes gemacht haben oder was mich interessiert hat, gefragt habe, ob sie nicht in den Podcast kommen wollen. Und damit hatten wir hatten Sportler, wir hatten Politiker, wir hatten Journalistinnen, alle eine ganz breite Range, was natürlich dann irgendwie so ein bisschen schwierig ist, dem zu folgen. Deshalb habe ich mich vor, ja, ich glaube 1,5, 2 Jahren entschieden, die Themenauswahl so ein bisschen zu begrenzen und schaue heute sehr, sehr stark auf das Thema Politik. Wir haben noch immer noch ein bisschen Wirtschaft dabei und gesellschaftlich herausragend relevante Themen, wie zum Beispiel natürlich haben wir den Ukraine-Krieg mit Wissenschaftlern besprochen. Wir haben die Energiekrise mit Wissenschaftlern besprochen. Also Themen, die jeden von uns betreffen. Mein Herzensthema Fußball lugt an der einen oder anderen Stelle immer noch mal so durch, aber ist jetzt nicht mehr ganz so im Fokus.
Ja, das stimmt. Also überwiegend nehme ich auch auf jeden Fall die Politik wahr inzwischen. Da hatten wir auch ganz spannende Leute dieses Jahr. Also auch Leute, die viel im Fernsehen auch vorkommen oder in anderen Medien. Ich denke da an den Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder auch Malu Dreyer. Wie nimmst du die Person denn wahr, wenn du sie triffst, im Vergleich zu ihrer Medienpräsenz? Und vielleicht auch, gibt es sogar Unterschiede, wie sie drauf sind, während das Mikro läuft und wenn es aus ist?
Ich glaube, es macht halt natürlich schon auch immer noch aus, wie ernst wird man genommen, wenn man anfragt irgendwo, wie ernst wird man auch während des Gespräches genommen. Und so ein Stück weit hat das natürlich auch damit zu tun, wer war alles schon zu Gast hier. Außerdem bemühe ich mich sehr stark, auf die Gäste einzugehen. Der Podcast ist ja nicht zwingend jetzt ein investigatives Format, sondern es ist eher so, dass es tatsächlich um das Miteinanderreden geht. Das finden die Gäste auch durchaus angenehm. Hier und da habe ich aber dann schon mal den einen oder anderen überrascht mit einer kritischen Frage. Insbesondere bei Politikern ist das ja durchaus auch angebracht. Und ja, dann hat sich da hier und da auch eine kleine Diskussion entwickelt. Das war durchaus spannend. Das gab es dieses Jahr auch das eine oder andere Mal. Du hast gefragt, wie sind die Leute vor und sozusagen ja hinter dem Mikrofon, also wenn es an ist und wenn es aus ist. Tatsächlich gibt es da natürlich schon Unterschiede. Und die meisten Leute, die hier bei uns im Podcast auftreten, sind ja echte Medienprofis. Also wer bei Anne Will am Sonntagabend um 21.45 Uhr sitzt und vor einem Millionenpublikum spricht oder sich von Markus Lanz braten lässt, sozusagen grillen lässt, sagt man, ja, der geht natürlich auch in so einem Podcast-Interview relativ souverän mit den Themen um. Spannend ist dann, wenn das Mikro aus ist. Einige schalten dann um und werden dann so ein Stück weit anders. Andere bleiben einfach in dem professionellen Modus. Das hängt ganz von der Person und auch der Situation ab. Was ich schon auch hatte, tatsächlich gar nicht in den letzten zwei Jahren, aber direkt zu Beginn meiner Podcaster-Karriere, einen durchaus sehr prominenten Politiker, der, wenn ich 50 Leute auf der Straße fragen würde, würden wahrscheinlich 45 sagen, der ist irgendwie so super sympathisch. Ich sag mal keinen Namen. Wir haben ja ein paar sympathische Politiker gehabt. Der hat nicht mal guten Tag und Tschüss gesagt bei der Aufnahme. Das fand ich schon irgendwie relativ strange. Wohingegen jemand wie Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, der ja schon irgendwie hier und danach gesagt wird, irgendwie in den Medien würde sie nicht so gut rüberkommen, die hat schon im persönlichen Gespräch einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Und da habe ich auch nochmal gelernt, dass für eine Politikerkarriere es durchaus auch sehr, sehr wichtig ist, nicht nur Reichweite zu erzielen, sondern auch im persönlichen Gespräch zu überzeugen und mal unabhängig von ihren politischen Überzeugungen oder der Agenda, die SPD-Vorsitzende vielleicht gerade im Moment hat, würde ich ihr auf jeden Fall zugestehen wollen, die kann Leute im direkten Gespräch von ihren Themen sehr, sehr gut überzeugen und kommt da durchaus sehr, sehr positiv rüber. Das fand ich sehr spannend.
Ja, gerade bei PolitikerInnen habe ich mir auch gerade gedacht, es ist ja auch spannend, wie unterschiedlich sind sie wirklich, wenn das Mikro an ist oder wenn es aus ist, weil das spricht ja auch für deren Authentizität. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie es zum Beispiel bei Frau Strack-Zimmermann war? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wirklich genauso den Charakter hat, den sie auch medial verkörpert.
Ja, tatsächlich war die, also die ist ja durch, kommt ja irgendwie so in den Medien relativ tough rüber und war auch mit ausgeschaltetem Mikro durchaus tough und durchaus offen. Ich erinnere mich, dass ich mich mit ihr darüber unterhalten habe, wie so eine Terminkoordination funktioniert in so einem wuseligen Bundestagsbüro und dass ich, da hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass das bei ihr sehr, sehr professionell und sehr straight alles funktioniert hat. Das habe ich auch schon sehr deutlich anders erlebt. Ja, drei Türen weiter da im Bundestag funktioniert es im Zweifel auch mal nicht so gut. Und da hat sie, ich glaube, das kann ich zitieren, das Sprichwort gebracht, so wie der Herr, so sein Geschirr, sprich die Leute, die ich mir hier an Bord hole in mein Team, die ticken halt so ähnlich wie ich und sie legt halt einfach großen Wert auf Professionalität. Das hat man auch gemerkt. Es gibt schon auch Politiker, wo ich sagen würde, die sind im Interview so ein bisschen formaler, ja, irgendwie achten nochmal so ein bisschen mehr darauf, wie sie Sachen ausdrücken, aber auch im Gespräch danach verändert sich deren Position nicht, sind vielleicht ein Tick emotionaler, ein bisschen lustiger, machen auch mal einen Scherz, was sie vielleicht vor der Kamera oder vor dem Mikro nicht so direkt machen würden, aber die sind dann trotzdem authentisch. Also worauf ich hinaus will, ist, nur weil du vor der Kamera weniger Humor zeigst, bedeutet es nicht, dass du den nicht hast und dass du dann bei ausgeschalteter Kamera stehst du dann trotzdem zu deinen politischen Positionen. Also das habe ich schon auch erlebt.
Ja, klar. Ich denke, gerade wenn die Kamera oder eben das Mikro läuft, ist man ja auch nochmal bedachter mit den eigenen Worten und ja, einfach vorsichtiger, wie man sich ausdrückt, wo zum Beispiel Humor auf der Strecke bleibt.
Absolut. Und wenn wir uns angucken im Bereich Social Media, wie schnell man dort auch einen Shitstorm sich einfangen kann mit nur leicht unbedachten Äußerungen, dann kann ich das durchaus verstehen. Ich glaube, das ist dann aber kein Thema für die Politiker oder sonst wie prominente Persönlichkeiten, dass man denen das vorhalten kann, sondern da müssen wir uns meiner Meinung nach alle so ein bisschen an die Nase fassen, weil ehrlicherweise, also ich nehme mal das Beispiel LinkedIn, wenn ich da gucke, was die Leute da in die Kommentarspalten reinschreiben, das ist eigentlich schon in großen Teilen auch eklig. Und ja, da würde ich dann wahrscheinlich auch als prominente Persönlichkeit versuchen, sowas nicht auch noch mal extra zu provozieren, indem ich jetzt mich noch mal ganz besonders authentisch gebe.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wer zählt zu deinen Lieblingsgästen in diesem Jahr? Oder gibt es auch eine Absage, die dir besonders wehgetan hat, falls du über die sprechen möchtest?
Also, wir haben gerade letzte Woche eine Folge veröffentlicht zum Thema Marktmacht von Apple. Und das war der dritte Podcast, den ich aufgenommen habe mit dem Dr. Thomas Höppner, der Jurist ist und sich mit den großen Tech-Unternehmen auseinandersetzt. Apple, Google, Facebook/Meta, Amazon und Co. Und sowas finde ich halt sehr, 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 sehr spannend. Ich selber komme ja auch aus dem Digital-Marketing. Und da mal drauf zu gucken und zu gucken, wie bestimmen eigentlich diese paar Konzerne das Leben von Hunderten Millionen Menschen weltweit, vielleicht sogar, ja, wahrscheinlich sogar Milliarden von Menschen, die auf deren Produkte zurückgreifen. Welchen Einfluss haben die auf den Wettbewerb? Wie sehr können auch kleinere Unternehmen gegebenenfalls drunter leiden? Also diese Gespräche mit dem Thomas Höppner, das macht mir durchaus immer sehr, sehr große Freude. Ansonsten hatte ich in diesem Jahr, glaube ich, keinen Gast, der zum zweiten oder dritten Mal dabei war. Deshalb würde ich jetzt nicht zwingend irgendwie von Lieblingsgästen sprechen, aber die Frau Strack-Zimmermann, das war natürlich irgendwie ein durchaus sehr spannendes Gespräch, sowohl auf der, ich sag mal, persönlichen Ebene, die persönlich zu erleben, als auch die Inhalte. Gleiches gilt auch für unseren Bundesjustizminister, den Herrn Buschmann, den wir hier hatten. Das war auch einfach mal spannend und ehrlicherweise war ja auch neben dem Christian Lindner, der heute Finanzminister ist, der zweite Bundesminister, den wir dann auch jetzt auch direkt aktiv im Amt sozusagen interviewt haben. Das ist ganz schön, da kommt ja dann nur noch der Kanzler und der Bundespräsident drüber, aber das machen wir nächstes Jahr.
Ja, und um mal noch eine Frau zu nennen, Ulrike Winkelmann hatten wir auch schon privat besprochen, dass sie uns auch der beiden gut gefallen hat und die auch ein, ja, sehr gut aufgetreten ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil du gerade sagst, um auch eine Frau nochmal zu nennen. Wir versuchen ja schon auch sehr, sehr darauf zu achten, dass wir möglichst auch die Gästeschar divers halten. Das gelingt uns nicht immer, aber wir versuchen das. Und tatsächlich war der Podcast mit der Frau Winkelmann einer, wo ich hinterher gesagt habe, Mensch, die war ja sehr offen für die Hörerinnen und Hörer. Das ist die Chefredakteurin der Taz oder eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz, die auch nochmal eine Geschichte erzählt hat von vor 20 Jahren, als die Taz relativ heftig mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz aneinander geraten ist. Und auch da war sie sehr offen und hat nicht um den Brei drumherum geredet.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, die Folge.
Was hat dir denn sonst noch so gut gefallen, Eva? Also welche Gäste fandest du dann gut, spektakulär und welche fandest du auch vielleicht auch inhaltlich so richtig kacke? Gab's das?
Ich muss überlegen. Also tatsächlich eine Folge, die mir aber, glaube ich, aus anderen Gründen in Erinnerung geblieben ist, war die mit Lars Haider, der über Olaf Scholz berichtet hat. Und zwar deshalb, weil ich im Nachhinein wirklich ein ganz anderes Bild von Olaf Scholz hatte und mir da auch wieder klar geworden ist, dass es halt wirklich darauf ankommt, welche Perspektive höre ich zu einem Thema und dass es halt wirklich mich selber auch in meiner Meinung beeinflussen kann. Und wir hatten das auch kurz im Nachhinein, dass wir uns ja dann gefragt haben, ah, war unser Social Media jetzt überhaupt zu kritisch zu Olaf Scholz als Persönlichkeit, weil er ja doch sich auch ein paar Fauxpas erlaubt hat. Deshalb, ja, hat mich die auf jeden Fall irgendwie zum Nachdenken angeregt, einfach nur aus diesem Grund. Dann, wie gesagt, fand ich auch Ulrike Winkelmann sehr sympathisch, auch eine Malu Dreyer. Oder ja, generell finde ich, hatten wir auch zum Ukraine-Krieg sehr spannende Gäste. Genau, ein ganz kluge Nicole Deitelhoff. Also da fand ich die Themenauswahl auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, ein Thema, das mich überhaupt nicht interessiert hat, gibt es jetzt nicht. Also beziehungsweise ich finde gerade spannend, auch mit dem Podcast zu arbeiten, weil ich mich eben dann auch mit Themen auseinandersetze, wozu ich sonst vielleicht keinen Podcast hören würde.
Ja, mir fällt gerade noch ein, ich habe gestern gerade noch eine Folge aufgenommen, die wird erst 2024 veröffentlicht, aber gehört irgendwie auch in dieses Jahr rein. Das war mit dem Per Ledermann, dem Chef der Edding AG, also die Stifte machen, und mit dem Ralf Lanwehr, der Professor ist, BWL-Professor, und sich unter anderem mit Leadership-Themen auseinandersetzt. Und da haben wir eine sehr intensive Diskussion gehabt zu unterschiedlichsten Themen. Wie verändert sich sozusagen über den Kulturwandel auch die Unternehmenskultur in vielen Firmen? Was bedeutet es aber auch gesellschaftlich? Und das Interessante war, dass wir an der einen oder anderen Stelle habe ich auch mitdiskutiert. Also normalerweise bin ich ja nur der die Fragen stellt, aber ab und zu kann ich dann auch nicht an mich halten und muss meine Meinung auch mal kundtun. Und in dem Fall waren wir drei wahrscheinlich von der, ich sag mal, gesellschaftlichen Stoßrichtung schon relativ einig. Aber es gibt dann auch Detailthemen, wo zum Beispiel der Per und ich eine relativ stark unterschiedliche Meinung auch haben. Und das hat mir halt nochmal gezeigt, also erstmal, die beiden Herren schätze ich sehr, weil ich halte sie für kompetent und es macht halt auch sympathisch sind die halt auch. Aber es hat halt auch mal gezeigt, man kann halt miteinander diskutieren und man kann bei so ein paar Themen halt auch anderer Meinung sein und sich trotzdem nicht böse hinterher. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was wir versuchen hier im Podcast, dass wir die Leute zu Wort kommen lassen und ja, die können ihre Perspektiven schildern, wir hinterfragen das, aber alles in einer, ich sag mal, respektvollen Art und Weise. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das hörst immer. Also ich kann das ja nur versuchen, aber wie das bei dir ankommt und wie es vielleicht auch bei Hörerinnen und Hörer ankommt, mit denen du mal vielleicht mal gesprochen hattest, Kontakt hattest über Social Media, wie auch immer.
Ja, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben und ich denke auch, dass vor allem das Podcast-Format sich dafür eignet. Gerade im Vergleich zum Beispiel zu Social Media, da fällt mir halt auf, dass die Themen immer sehr verkürzt dargestellt werden und dass deswegen auch direkt nur gefeuert wird und dass auch die Antworten oder die Diskussion darüber dann sehr kurz gegriffen ist und eben nur oft darin mündet, dass man gegeneinander schießt. Und ich deswegen auch so Gespräche wichtig finde, weil man sich eben auch mal ausführlicher mit Themen auseinandersetzt, ob man die Gespräche jetzt selber führt oder eben denen zuhört, weil man, denke ich, dann schon auch eine breitere Meinung dazu erfährt und die dann auch immer noch hinterfragen kann. Aber es bleibt einfach mehr Raum, um sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das Thema haben wir gestern im Podcast auch diskutiert und ich glaube, ich kann ruhig verraten, der Per hat dann auch sich dazu geäußert, was er in diesen Social-Media-Kommentarspalten, insbesondere bei LinkedIn, hier sieht. Und jetzt muss man dazu sagen, LinkedIn ist ja so die Plattform, die sich als Business-Plattform positioniert, wo die Leute jetzt ja normalerweise nicht all ihren Dreck abladen würden, so vom Grundgedanken her, tun sie aber doch an vielen Stellen. Und der Per hat einfach mal in den Raum gestellt, was denken die sich eigentlich, egal auf welcher Seite sie stehen, wenn ich mein Gegenüber nur beschieße, als dumm darstelle und beleidige, wie will ich dann eigentlich zu dem Ziel kommen, dass wir irgendwie gemeinsam miteinander leben und gemeinsam die Probleme lösen, vor denen wir stehen. Und das hat ziemlich stark auch meine Perspektive getroffen. Deshalb würde ich dir so leicht widersprechen, auch im Bereich Social Media, auch wenn man verkürzt kommuniziert, auch wenn man vielleicht in gewisser Weise überspitzt kommuniziert. Am Ende des Tages sind es ja irgendwie die Menschen, die ja selber was reintippen ins Internet, wie mein Freund von mir gesagt hat. Ich tippe mal was ins Internet. Und die Wortwahl, wenn sie kurz ist, muss sie trotzdem nicht beleidigend sein. Wenn sie kurz ist, muss sie trotzdem nicht das Gegenüber angreifen und runtermachen. Und ich glaube, dass das halt irgendwie schon massiv um sich gegriffen hat. Und das ist meiner Erfahrung nach auch völlig egal, ob es von rechts, von links, von der Mitte, von oben, von unten kommt, sondern da ist überall Feuer drin.
Ja, ich finde auch nicht, dass das eine Rechtfertigung sein sollte, nur weil Inhalte verkürzt dargestellt sind, solche Hasskommentare zu schreiben auch. Es ist aber auch die Frage, eher ist es die richtige Plattform für so einen Austausch? Also generell, inwiefern kann man überhaupt den Anspruch daran haben, sich da wirklich auch positiv auszutauschen?
Ich glaube, man kann den Anspruch haben, sich positiv auszutauschen, aber nicht im Zweifel halt nicht tiefgehend. Ich glaube, da ist was dran. Aber sind wir halt alle gefordert, so ein bisschen dran zu arbeiten. Ja? Und auch da ist ja immer die Frage, was macht man, wohin kann die Reise gehen? Und ich finde halt, dass wir so ein paar durchaus auch gesellschaftlich wichtige Themen wie Energiekrise, Klimawandel, aber auch so Themen wie Kinderbetreuung, dann überhaupt irgendwie, wie funktioniert das politische System, also was, irgendwie das aufzuwerfen und sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu reden, das finde ich schon durchaus wichtig. Und manchmal ist vielleicht aber auch ein bisschen anstrengend. Ja, also ich sage ja immer, wenn man mal so zurückguckt aufs Jahr 2021, die Bundestagswahl, da haben halt zwei Parteien bzw. zwei Spitzenkandidaten in Summe rund 50% der Stimmen bekommen. Einfach mit dem Motto, naja, wenn ihr mich wählt, es bleibt im großen Teilen so, wie es ist. Es werden Probleme kommen, aber ich werde sie für euch lösen. Und so ein bisschen so dem Wähler oder der Wählerin nochmal über den Kopf gestreichen und sagen, alles wird gut, ich regel das schon. Und das ist vielleicht auch was, wo wir uns dann an die eigene Nase fassen müssen und sagen müssen, Mensch, wenn wir selber nicht Verantwortung übernehmen, wenn wir selber nicht was tun, wenn wir uns selber nicht mit den Themen auseinandersetzen, dann wird es halt immer schlechter statt besser.
Ja, voll. Ich glaube, das ist generell ein großes Problem, dass wir Verantwortungen hin und her schieben, wenn wir über Themen sprechen und ja, sie selten bei uns selber sehen.
Wenn du anders, ich frage mal, du hast vorhin gesagt, welche Gäste ich nicht gekriegt habe und am traurigsten drüber war. Ich habe dir ja mal so ein bisschen erzählt, mit wem ich noch im Gespräch bin und habe auch ab und zu mal gesagt, Mensch, irgendwie diese oder jene hat nicht geklappt oder klappt erst später oder wie auch immer. Gab es denn auf bei dir jemanden, wo du gesagt hast, Mensch, verdammt, dass das nicht geklappt hat, dass den oder die hätte ich gerne mal gehört?
Ja, das hänge ich gerade mit dem Namen. Ach, die Grünen-Politikerin, die du so kurz hattest und dann nicht bekommen hast. Darf ich mir das sagen?
Ich glaube, da können wir drüber reden. Die Ricarda Lang.
Ja, genau.
Von den Grünen, Parteivorsitzende, die hatte schon zugesagt. Dann hat sie es irgendwie ein, zwei Mal verschoben und dann aus irgendwelchen Gründen hat sie es dann doch irgendwie endgültig abgesagt. Vielleicht hat sie reingehört und fand mich dann zu kritisch, aber kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Vielleicht waren es aber auch nur ganz banal irgendwelche Termingründe.
Ja, genau. Kapazitätsgründe würden ja schon Sinn machen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vermutlich um jede Frau, die absagt, weil du hattest es ja auch schon mal thematisiert, dass da tendenziell eben auch mehr Absagen stattfinden und ich es schon immer schön fände, wenn da ein gutes Gleichgewicht stattfindet, generell auch einfach mit mehr Diversität den Podcast zu schmücken und ja, das ist natürlich schade, wenn die Person dann selber gar nicht den Raum einnehmen, ja. Aus welchen Gründen auch immer.
Das ist tatsächlich so, so ein bisschen, ich sag mal so, dieses Klischee von, wenn ich einen Typen frage, irgendwie willst du irgendwie was erzählen, der kann eigentlich immer was erzählen. Und wenn ich eine Frau frage, willst du was erzählen, dann sind die immer so ein bisschen bedächtig und vorsichtiger. Das würde ich jetzt nicht so eins zu eins aus meinen Erfahrungen her unterstreichen. Aber grundsätzlich ist schon die Erfahrung, dass männliche Interviewgäste eher nochmal was mit so einer Attitüde, was kostet die Welt, ins Gespräch gehen, während Frauen das eher fern liegt, sondern die wollen dann vielleicht eher nochmal hören, Mensch, worum geht's denn heute? Und so ein bisschen besser vorbereitet sein auf das Gespräch, was ja beides auch durchaus was für sich hat.
Ja, klar, man kann nicht immer alle Personen damit reinnehmen und verallgemeinern, aber es gibt ja natürlich auch Gründe. Ich meine, wir werden einfach unterschiedlich sozialisiert, je nachdem, mit welchem Geschlecht wir geboren sind. Und das hat einfach auch größtenteils Auswirkungen.
Ja. Absolut. Da sind wir ja dabei, das aufzubrechen. Und ich, so als alter weißer Mann, lerne da ja auch immer noch dazu und du weist mich ja netterweise auch hier und da auf das eine oder andere Thema hin. Was ich in dem Zusammenhang, ja, ein Thema, was ich irgendwie immer wieder bespreche, auch mit meinen Gästen, ist das Thema Kinderbetreuung zum Beispiel. Und da finde ich schon, ja, ich würde schon auch sagen, irgendwie ein bisschen erschreckend, wie wenig Bedeutung dem in der Politik zugemessen wird. Also das frage ich fast jeden Politiker und fast jede Politikerin und ist fast, ja, ist unabhängig davon, ob Mann oder Frau oder Sozialpolitiker oder nicht oder welche Partei, alle sagen, ja, ist schon auch irgendwie wichtig, aber muss man ja auch bezahlen und muss man ja auch irgendwie hinkriegen und wir haben ja jetzt auch keine Fachkräfte mehr für die Kinderbetreuung, alles ist irgendwie schwierig und ich denke mir dann halt oft so und bespreche das dann auch, dass wenn man eine gute Kinderbetreuung machen würde, dass so viele zusätzliche positive gesellschaftliche Effekte hätte, wie Frauen könnten, weil heute ist es ja einfach nochmal so, dass mehr Frauen als Männer in der Kinderbetreuung oder überhaupt in der Care-Arbeit engagiert sind, die könnten ihr Arbeitsleben so gestalten, wie sie wollen. Es würde mehr Geld in die Rentenkasse fließen, es würde mehr Geld in die Krankenversicherung fließen, wir würden Altersarmut verringern, wir würden auch den Fachkräftemangel, zumindest einen Baustein hätten wir, den wir dort im Kampf gegen den Fachkräftemangel nutzen könnten. Und das ist was, was ich tatsächlich nicht so richtig verstehe. Habe ich mir auch vorgenommen, für 2024 dieses Thema nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Ich habe ja auch jetzt schon ganz schöne Zusagen, auch von sehr hochkarätigen Kollegen aus Berlin, nenne ich sie mal, die sich mit sowas auseinandersetzen. Und vielleicht machen wir einfach den Macht was Kindergarten oder so. Und machen da nochmal ein extra Format draus. Aber ja, Spaß beiseite, das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das spreche ich halt auch immer wieder an. So ein bisschen vielleicht auch meine persönliche Michael-Agenda dann.
Ja, es ist auch einfach voll das wichtige Thema. Malu Dreyer hat ja gesagt, es gibt nicht genug Geld für Kita-Betreuung. Gabriel Felbermayr hat gesagt, nee, die Eltern wollen gar nicht ihre Kinder in die Kita geben. Ich meine, da gibt es auf jeden Fall widerlegende Fakten. Also ich meine, gerade jetzt, wo viele Kitas zu haben, weil Fachkräftemangel oder wegen Krankheiten und sonstigen Gründen, ist, glaube ich, schon so, dass die Eltern überfordert sind und ihre Kinder schon mal gerne auch in die Kita schicken würden. Und andererseits gibt es natürlich ganz andere Probleme, die man da angreifen muss. Also wir hatten auch mit Ekindeli kurz darüber gesprochen, dass Frauen trotzdem in ihren klassischen Frauenjobs landen, die schlecht bezahlt werden. Also auch Gender Pay Gap, auch das Steuersystem spielt eine Rolle, um einfach eine gleichberechtigte Familienrolle überhaupt machen zu können zwischen Mann und Frau. Also ich glaube, da spielt einfach noch mal viel, viel mehr rein als Kinderbetreuung, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, wo gerade so einiges falsch läuft.
Ja, und die anderen Themen lassen sich ja im Prinzip auch lösen, sozusagen. Muss man halt ähnlich wie an der Kinderbetreuung auch arbeiten. Und es ist aber wahrscheinlich auch ein Prozess, der länger dauert. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Es gibt zwei Punkte, die ich in dem Zusammenhang durchaus auch kritisch sehe. Das eine ist, es gibt halt schon auch nochmal so einen ideologischen Touch bei dem Thema. Also ist es jetzt, also die Mutter, die ihr Kind in den Kindergarten gibt, bekommt relativ viel negatives Zeug zu hören. Die Mutter, die, weiß ich nicht, die ersten 3 Jahre oder die ersten 5 Jahre oder 6 Jahre zu Hause ist mit den Kindern, bekommt auch relativ viel negatives Zeug zu hören aus ihrem Umfeld. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir mehr Toleranz haben und dass man im Prinzip einfach sagt, wir bieten die Möglichkeit und wer seine Kinder in die Kita bringen möchte, der macht's halt und wer nicht, halt nicht. Ja, also, aber diese Möglichkeiten zu schaffen, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und dann tolerant damit umzugehen. Und ein zweiter Punkt, der nicht nur was mit der Kinderbetreuung zu tun hat, sondern gesamtpolitisch ein Thema ist, welche Rolle spielt Geld eigentlich? Weil Politiker stellen sich halt gerne hin und sagen, oh, wir haben so viel Milliarden freigemacht für Thema XY, deshalb unser Job ist getan. Und am Ende des Tages kommt raus, die Budgets wurden gar nicht abgerufen, mit dem Geld wurde das Falsche finanziert, es wurde gar nichts finanziert, das Geld hat nicht gereicht, es klang nur wie eine große Summe, alles Mögliche. Und auch das habe ich mit unterschiedlichen Politikern besprochen, sowohl mit der Ekindeli aus dem Familienministerium, als auch mit dem Marco Buschmann vom Justizministerium. Und wenn man sie darauf anspricht, sind Politiker da durchaus offen und sagen, ja stimmt, wir müssten da eigentlich nochmal mehr auf die Inhalte gehen. Aber in der nächsten Bundestagsrede werden dann doch nur die Eurozahlen wieder durch die Gegend gepfeffert. Und das Schlimme ist, dass Journalisten das halt dann oft 1:1 aufnehmen, die großen Zahlen kommunizieren, aber nicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder 2 Jahre später mal gucken, was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Wurde das eigentlich eingesetzt? Waren die Effekte da, die man sich vorgestellt hat? Oder ist es, wie wir es ja jetzt leider gerade bei unterschiedlichsten Wirtschaftsförderungsthemen im Bereich Klimaschutz haben, dass die Töpfe gar nicht ausgeschöpft? Also einerseits sind sie zu klein und ratzfatz leer und andererseits werden sie oft gar nicht ausgeschöpft von den Leuten, die berechtigt werden. Dass man sich solche Sachen halt genau anguckt und nicht nur sagt, wir haben für Kindergärten, für Schulen, für Digitalisierung, für was auch immer x Milliarden rausgegeben, sondern halt auch nochmal guckt, was ist jetzt wirklich das Ergebnis eurer Arbeit? Das fände ich zum Beispiel spannend.
Ja, vielleicht zum ersten Punkt noch. Ich meine, wie schaffen wir so eine Akzeptanz? Da ist meine Idee davon eigentlich, dass es auch schon von ganz klein auf anfängt, dass wir eigentlich geschlechtsneutral erzogen werden müssen. Also dass wir von klein auf nicht mehr mit so stereotypen Rollenbildern aufwachsen, wo ja wieder interessant ist, weil dann sich der Kreislauf ja auch insofern wieder schließt, dass eben die frühkindliche Bildung, klar liegt die auch bei den Eltern, aber genauso in Kita-Einrichtungen, dass die ja geschlechtssensibel sind, dass es da einfach schon losgeht und so wichtige Bausteine gelegt werden und dass so eine wichtige Einrichtung auch ist, die eben so viel für später legt und wo so Akzeptanz auch geschaffen wird, wo in der Hand liegt, mit was spielen die Kinder, wie gehen die Erziehungskräfte mit den Kindern um und was kann man vielleicht auch anbieten für Eltern, um dazu was zu lernen, weil wie schafft man ansonsten so eine Akzeptanz?
Ja, bin ich komplett bei dir und auch da ist es eher so, dass mir, in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, es macht mir Sorge, aber ich beobachte das schon, dass wenn ich jetzt einen Mädchen habe sozusagen und zieht ja irgendwie rosa Klamotten an, dass das von einigen halt als total normal wahrgenommen wird. Und das müsse auch so sein, weil es ist ja ein Mädchen. Und von anderen wird das halt so komplett abgelehnt. Also rosa und Mädchen geht gar nicht. Rosa bei einem Jungen irgendwie, das ist dann progressiv sozusagen. Und ich finde, auch an der Stelle sollte man halt einfach Toleranz üben. Sagen irgendwie, ich ziehe dem Kind halt an, was ich schick finde und nicht, was irgendwie zum Geschlecht passt und da auch den richtigen Umgang miteinander hinzukriegen, fänd ich gut. Und na klar, ein gewisses Bewusstsein, sowohl bei Eltern als auch bei den Erziehungskräften in der Kita und später auch bei den Lehrkräften in der Schule für die Problematik ist total wichtig, weil wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer den Kindern immer nur die Krankenschwester und den Bauarbeiter zeigt, da verfestigt sich natürlich irgendwie so ein Bild. Und das kann man aber, würde ich jetzt mal naiv behaupten, relativ leicht ja auch aufbrechen, beziehungsweise könnte man in den Situationen relativ leicht aufbrechen. Aber du hast recht, gesellschaftliche Strukturen oder gesellschaftliche Denkmuster, das ist dann ja wahrscheinlich eher, die verhindern das an vielen Stellen noch.
Ja, also man könnte es meinen, weil ich finde auch auf den ersten Blick wirkt es wie eine leichte Sache, aber es ist halt so verfestigt in den Köpfen. Und viele sind ja auch gar nicht bereit, sich da auch selbst zu hinterfragen, weil klar, ich gebe dir recht, man soll auch irgendwie sensibel damit umgehen, wenn ein Elternteil das eigene Mädchen irgendwie in rosa Sachen kleiden möchte. Und trotzdem muss man sich ja als Elternteil hinterfragen, wozu trage ich dazu bei? Oder zum Beispiel, wenn ich einen Jungen und ein Mädchen habe, achte ich bei dem Jungen auch so sehr darauf, in welche Kleidung ich es stecke? Oder ist es nur bei dem Mädchen so, dass ich gucke, dass es eben süß aussieht und hübsch und so? Da muss man sich ja schon auch selbst hinterfragen und wirklich auch kritisch, glaube ich, immer bleiben. Weil wir wurden ja eben selbst auch so erzogen und natürlich steckt es auch in uns noch drin, auch die, die jetzt schon versuchen, irgendwie geschlechtsneutral zu erziehen.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, dass ich mir wünsche, dass meine Tochter halt als starke Persönlichkeit durchs Leben geht und halt den Job machen kann, den sie machen möchte, sie in einem Umfeld leben kann, wie sie es haben möchte. Und also ich weiß nicht, ich würde jetzt, wenn ich in den Kleiderschrank schaue, ist wahrscheinlich auch ein Tick mehr rosa drin als blau. Aber das ist halt einfach, weiß ich nicht, dem Farbgeschmack geschuldet. Und wichtiger ist meiner Meinung nach noch, wie redet man miteinander, wie empowert man sozusagen, sagt man doch, glaube ich, ne? Man empowert einander oder man empowert die Kinder. Wie zeigt man denen, was sie machen können? Wie kann man über Praktika auch geschlechtsübergreifend sozusagen Berufe vorstellen? Wie kann man zeigen, dass zum Beispiel Geld verdienen, ja, ist ja so ein Wirtschaftsthema, irgendwie Geld verdienen, ist jetzt nicht so, dass da der Mann immer im Vordergrund stehen muss und die Frau sozusagen zwei Schritte weiter hinten, sondern auch da gibt es ja viele mittlerweile irgendwie Influencer, die sagen, Mensch, wir machen jetzt hier Anlageberatung nur für Frauen und so. Das ist halt so, ich glaube, das ist ein Prozess, da muss man sich drauf einlassen und wichtig ist halt zu lernen und ich glaube halt, dass man so von Äußerlichkeiten so ein Stück weit wegkommen sollte und sich mehr auf das Ergebnis am Ende des Tages konzentrieren soll. Aber auch ich habe ja nur eine Meinung und habe nicht die Wahrheit gepachtet sozusagen.
Ja. Der zweite Punkt, den du noch angesprochen hast, war ja der Geldaspekt, der eben ja auch schon öfter jetzt irgendwie im Podcast thematisiert wurde. und ja, wo eben auch oft gesagt hatte, klar, spielt eine wichtige Rolle und vor allem die Medien haben da ihren Beitrag, indem sie eben auch alles wiederum sehr vereinfachen für die LeserInnen eben auch, damit eben nachvollziehbar ist, wo investiert die Politik gerade hinein und trotzdem, klar, es muss auf jeden Fall auch hinterfragt werden, was passiert eigentlich mit dem Geld. Andererseits haben natürlich auch schon Leute im Podcast auch eine Equidelegates gesagt, ja, nur Geld allein reicht eben nicht aus. Also man muss auch an Strukturen ran. Thema Fachkräftemangel hatte sie da auch angesprochen. Es reicht eben nicht nur Geld zu investieren, sondern auch zum Beispiel in dem Bereich geht es auch wieder um Empowerment von Frauen. Es fehlen zum Beispiel in technischen Berufen, Handwerk, in MINT-Jobs, fehlen Fachkräfte. Auch dafür könnte man zum Beispiel Frauen mehr empowern und dafür zum Beispiel Stellen schaffen.
Ja, absolut.
Ja, du wolltest ja auch noch über New Work sprechen, richtig? Bist du auch fleißig in LinkedIn am Tippen?
Ja, ich tippe auch manchmal was ins Internet rein. Na, wie soll ich sagen? Ich wollte über New Work sprechen. Ich habe tatsächlich gestern bei der Aufnahme mit dem Per Ledermann und Brad Lahnwehr noch ein bisschen auch eine andere Perspektive auf die Thematik bekommen. Ich habe den Per gefragt, ob das nicht irgendwie ihn auch so ein bisschen nervt. Vielleicht, dass wir jetzt darüber reden, arbeiten wir 35 Stunden in der Woche oder 37 Stunden in der Woche? Irgendwie, wie wichtig ist Workation eigentlich und welche Rolle darf so ein Homeoffice eigentlich spielen in einem Unternehmen? Und interessanterweise hat der Per das eher so als, ja, ich weiß die Wortwahl nicht mehr, aber ich mal mit meinen Worten beschrieben, eher so als Kleinkram bezeichnet und gesagt, die großen Probleme sind doch ganz andere. Deshalb, ja, glaube ich, also es sind die gesellschaftlichen, die Klimathemen etc. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass wir, wenn wir mal, zumindest wenn wir durch Social Media surfen, uns vielleicht dann doch einen Tick zu viel, aus meiner Perspektive zu viel, mit Themen beschäftigen, die wirklich auch Firlefanz sind, weil ob ich jetzt irgendwie 35 oder 37,5 Stunden in der Woche arbeite, ob ich jetzt irgendwie 2 oder 3 Tage Homeoffice machen kann, wie die Regelung auch immer ist im Unternehmen, das hat natürlich einen Impact, das will ich nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass wir andere Themen, wie funktionieren wir eigentlich im Wettbewerb mit Asien als Volkswirtschaft oder auch das Unternehmen, in dem ich arbeite, wie funktioniert das im Wettbewerb? Wie funktioniert Kinderbetreuung in Deutschland? Wie funktioniert Mobilität in Deutschland? Wenn ich diese Themen alle zusammennehme und dann das Thema New Work, dann sehe ich auf LinkedIn ungefähr eine Parität. Ja, das ist aber, es mag meine Blase sein und es ist ja auch mit LinkedIn ein spezielles Umfeld, aber diese in meinen Augen Übergewichtung solcher Themen führt, glaube ich, eher dazu auch, dass wir uns in so einer Blase halt weiterhin bewegen und vielleicht auch vergessen, die, ich sag mal, langfristig strategischen Probleme anzugehen und uns dann wundern, warum die Produktivität gegebenenfalls nicht weiter steigt und damit sozusagen der Wohlstand in Deutschland, dass uns vielleicht der internationale Wettbewerb überholt.
Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall wichtig ist, auf unsere Arbeitswelt zu blicken und auch gerade im Kampf gegen die Klimakrise ist es ja sehr wichtig, was Deutschland auch noch für Innovationen rausbringt im technischen Bereich. Und ich denke, dass da New Work schon auch eine große Rolle einnehmen kann. Ich meine, das ist so ein Riesenbegriff, wo man ja auch ganz viel verstehen kann, aber ich glaube, dass da eben schon auch ein Wandel stattfindet, den man in den Blick nehmen muss und zwar, dass eben ja die Menschen mehr im Fokus auch stehen müssen. Ich habe mich da mal so ein bisschen mit dem wirtschaftspsychologischen Ansatz beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Carsten Schermoli.
Nee.
Weil er betrachtet New Work so, dass man eben den Menschen in den Blick nehmen muss und nicht eine Methodik. Also nicht, dass ein Unternehmen sagt, so unser New Work sieht jetzt so aus, wir ermöglichen jetzt allen Homeoffice. Bringt dir auch nichts, wenn einfach nicht jede Person oder wenn überhaupt die Arbeit selbst, wer weiß überhaupt, was das für ein Unternehmen ist, für Homeoffice gemacht ist, sondern du musst eben das psychologische Empowerment, sagt eben dieser Professor, in den Blick nehmen. Und es ist zum einen Erleben von Kompetenz, Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss. Und die haben da wirklich sowas entwickelt, wo man das auch messen kann. Und das heißt, du musst aber die Menschen von deinem Unternehmen in den Blick nehmen und nicht einfach versuchen, irgendeine Methodik auf die überzustülpen, sondern wirklich da auch intensiver in die Auseinandersetzung zu gehen. Was brauchen meine Mitarbeitenden überhaupt? Was braucht mein Unternehmen überhaupt? Was sind die Ziele? Wo möchten wir hin? Und dann ist es ja wirklich faszinierend, also eben mit dieser Forschung, was sie da auch herausfinden, wie extrem das einfach die Leistung fördert. Was ich auch noch richtig spannend fand, war, dass einfach wirklich die Menschen dann sogar später in die Rente gehen möchten. Also wenn diese vier Faktoren, die ich vorhin aufgezählt habe, dann auch wirklich stimmen. Also es würde schon, glaube ich, viel verändern in unserer Arbeitswelt, weil ich glaube, dass es schon auch, da sich was verändert, was ich eben gut finde, dass die Menschen selbst eben auswählen können, wo möchte ich überhaupt arbeiten und es ihnen nicht einfach nur ausreicht, bezahlt zu werden für irgendwas, dass das Wertschätzung genug sein soll. Das ist halt einfach nicht mehr so. Das macht einen großen Teil unseres Lebens aus und deswegen sollten wir damit auch einigermaßen zufrieden sein.
Da bin ich komplett bei dir oder beim genannten Professor. Das hätte zum Beispiel auch einen Effekt, dass man diese ganze New Work Blase nicht um alle Office Jobs sozusagen herum strickt, sondern auch die Handwerker, auch die Leute in der Landwirtschaft, die Industriearbeiter, die Beamten, wobei die auch oft im Büro sitzen, aber also Polizei und Co. Auch für die spielt es ja eine Rolle. Das heißt, Menschen in die Lage zu versetzen, gute, wertvolle Arbeit zu verrichten, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich gewertschätzt fühlen, weil sie mitgestalten können. Ich glaube, das kann man in allen Bereichen und da den Fokus drauf zu legen, das finde ich super. Ja? Also ich bin halt auch nicht per se irgendwie gegen New Work, weil ich glaube natürlich schon, dass auch das Arbeitsleben sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen sozusagen mitentwickeln muss. Und wie hat der Per gestern in dem Podcast so schön gesagt, früher, vor ein paar Jahrzehnten, war es halt noch nicht üblich, eine Weihnachtsfeier zu machen für die Belegschaft. Heute macht im Prinzip jede Firma eine Weihnachtsfeier, weil sie wissen, es ist wichtig für das Zusammengehörigkeitsgefühl, es ist wichtig für ein gutes Unternehmensklima, es ist wichtig für die Motivation. Und ja, die paar tausend Euro hätte sich so ein mittelgroßer Betrieb wahrscheinlich vor 30 Jahren oder 40 Jahren noch gespart. Heute geben sie das Geld halt sehr, sehr gern aus. Und da bin ich völlig dabei. Ja, was würdest du dir denn wünschen für 2024?
Für die Welt oder den Macht-was-Podcast?
Beides.
Ja, für die Welt. Da sind gerade sehr, sehr viele Wünsche offen. Aber ich denke, dass man es wirklich auf den Ansatz auch hinunterbrechen könnte, den du auch so mit dem Podcast verfolgst. Einfach einander respektvoll begegnen und ja, in den Austausch zu gehen und keine kurzen Hassnachrichten sich gegenseitig auf Instagram und Co. zu schreiben. Ja, das betrifft sowohl den Macht-was-Podcast, das möchten wir auch nicht, unter unseren Hosts, also auch die ganze Welt.
Und fürs Programm des Podcasts oder gerichtet an den Host des Podcasts, hast du da Wünsche für 24?
Ich finde die Eingrenzung auf jeden Fall gut, wie du sie jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hast. Ich wünsche mir tatsächlich, glaube ich, mehr von den Gästen, gerade auch von den PolitikerInnen, dass sie nicht nur versuchen, ihr Programm vorzustellen oder also dass die sich auch auf einen Austausch einlassen und nicht irgendwie auch nur in den Podcast kommen, um ihre Meinung einfach nur kundzutun, sondern auch vielleicht bereit sind, sich mal selber zu hinterfragen oder eben auch wirklich authentisch und offen zu sein und nicht nur eben ein Abbild von ihrer politischen Richtung sind.
Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte sowohl bei Buschmann als auch bei Strack-Zimmermann, um die mal so als Beispiel auszugreifen, tatsächlich auch den Eindruck, dass wir ein Gespräch geführt haben und also eigentlich ist es in den allermeisten Fällen so, dass es kein klassisches Interview ist, sondern eher ein Gespräch ist. Aber das ist mein Eindruck, wenn ich dann da so sitze. Aber bei den beiden hatte ich es nochmal ganz besonders, weil die dann auch tatsächlich speziell auf Fragen eingegangen sind. Beim Buschmann war zum Beispiel dieses Thema mit die Milliardensummen, die immer rausposaunt werden, wie man damit umgeht. Und da haben wir irgendwie auch mal 10 Minuten drüber gesprochen, wie er das gegebenenfalls auflösen würde. Und das fand ich schon ganz, 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 ganz spannend. Und du hast jetzt gerade gesagt, bei den Politikern und Politikerinnen ist es so, dass du dir da noch mehr Gespräch wünschen würdest. Bei den anderen Gästen, hast du da das Gefühl, dass es noch mehr Gespräch ist als Interview oder unterscheiden die sich nicht so?
Mir geht es schon so, dass ExpertInnen von bestimmten Thema, ob das dann eben so ein Tim Schumacher ist zum Beispiel oder auch ein Gerhard Schindler oder eben auch eine Ulrike Winkelmann, dass die einfach nochmal ganz anders über Themen berichten. Und klar, du hast gerade Beispiele genannt, das finde ich auch erfrischend, wenn dann eben auch mal PolitikerInnen da eher offen sind und man das Gefühl hat, die sprechen jetzt gerade ehrlich und gestehen sich auch mal Fehler ein und so weiter. Aber es kommt auch immer mal wieder vor, müssen wir jetzt ja vielleicht nicht unbedingt nennen, bei wem, dass wir da ja auch im Nachhinein dann gesagt haben, ah, okay, aber die Person wollte unbedingt ihren Standpunkt jetzt so hervorbringen und hat da sich so auch teilweise angegriffen gefühlt oder so.
Das stimmt, wobei das in diesem Jahr gar nicht so extrem war, fand ich. Angegriffen gefühlt, so richtig angegriffen gefühlt, glaube ich, hat sich in einem Interview mit uns nur Janine Wissler mal, wie vor, glaube 2,5 Jahren, die Vorsitzende der Linken. Ich glaube, das kann ich so sagen. Hört man, wenn man die Folge hört, hört man das auch raus. Das war eigentlich auch das einzige Mal, dass ich in einem Politikerinterview gesagt habe, ja, also so ungefähr, schöne Antwort, aber auf meine Frage haben sie jetzt nicht geantwortet. Wie ist sie denn jetzt mit XY? Das fand ich zuletzt auch durchaus ganz gut, dass wir sie schon dazu gekriegt haben, auch die Fragen zu beantworten. Aber na klar, wie gesagt, wer bei Maischberger vor ein paar Millionen oder Anne Will irgendwie vor ein paar Millionen sitzt und seine Agenda durchprügelt im wahrsten Sinne des Wortes, der versucht es natürlich auch bei uns, ja. Aber
genau, die wissen halt, wie sie die Fragen dann auch clever umgehen können und dann wieder nur zu Wort bringen, was sie halt eigentlich sagen möchten.
Ja.
Das passiert schon vor allem bei Menschen aus der Politik, finde ich.
Ja.
Dass man es merkt, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so präsent.
Ja. Ich glaube, das wird man auch nicht vermeiden können. Was ich versuche, ist, das dann so zu hinterfragen, dass Hörerinnen und Hörer das erkennen auch. Das wiederum finde ich auch ganz spannend. Das finde ich auch, wenn, weiß ich nicht, Markus Lanz jemanden interviewt und dabei dann rauskommt, dass sein Gegenüber nicht auf die Frage antworten möchte. Der dreht das dann auch irgendwie mal. Das will ich mich um Gottes Willen nicht mit Markus Lanz vergleichen, ja, keine Sorge. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn man das dann so ein bisschen offen auch dargestellt kriegt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr mir ja mal eine Rückmeldung geben, wie ihr das so seht, beziehungsweise hört in dem Fall.
Genau, wir freuen uns generell immer über Feedback zu den Folgen.
Ganz genau. Gut, Eva, wir haben eine Stunde gequatscht. Wenn du jetzt keine ganz großen Themen mehr für mich hast und sagst, Michael, ich habe mir nochmal ein ganz anderes Konzept überlegt für den Macht was Podcast 2024, dann würde ich sagen, war ein gutes Gespräch, hat Spaß gemacht. Danke für deine Fragen, danke für deinen Input, liebe Eva. Und danke vor allen Dingen für deine Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projekts.
Sehr gerne. Und an alle Zuhörenden auch nochmal von mir ganz schöne letzte Tage im Jahr 2023.
Rutscht gut in Richtung 24. Bis dann. Tschö.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.